Australier bekannt sind? Das sind Kängurus. Wer von euch weiß, was ein Känguru ist? Ellen, weißt du es? Ja, super. Und hat einen Beutel, ganz genau. Das sind auch die wichtigsten Sachen, die wir heute brauchen für die Geschichte, um die Geschichte gut zu verstehen. Also, die Geschichte spielt in Australien und da gibt es zwei Brüder, zwei Känguru-Brüder. Der eine Bruder heißt Mickey und der andere heißt Lubo. Und der Mickey, der ist ein Jahr älter als der Lubo. Und die beiden, das sind ganz, 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 ganz dicke Freunde. Und wisst ihr, wenn man schon Geschwister ist, also wenn man einen Bruder hat, dann ist das ja sowieso schon so, dass das schon ja eigentlich oft ganz gut ist, dass man einen Bruder hat. Aber die beiden Brüder, die waren noch mehr, die waren auch richtige Freunde. Und sie haben eine Sache, wo sie auch ihre Freundschaft dran festmachen. Nämlich, dass sie gesagt haben, wir werden keine Geheimnisse voreinander haben. Und daran haben die beiden sich auch gehalten. Und eines Tages, am Nachmittag, da kommt der Lubo gehüpft nach Hause und hüpft so in ihr Zimmer rein und reißt die Tür auf und da steht der Mickey da und macht flupp, macht seinen Beutel zu. Und hält sich so die Hand auf den Bauch und pfeift. Und der Lubo guckt so ganz misstrauisch und sagt, Mickey, was hast du da in deinem Beutel? Der Mickey sagt, ich hab da nichts in meinem Beutel. Ich hab doch gesehen, dass du den Beutel zugemacht hast, als ich reingekommen bin. Ach, Lubo, das hast du nur geträumt. Nee, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen und deswegen habe ich so die Hand auf meinen Bauch gelegt. Ah, Mickey, das glaube ich dir nicht. Du hast gesagt, wir sind Freunde und Freunde haben keine Geheimnisse. Was hast du in deinem Beutel? Du, ich habe da nichts drin, wirklich. Dann zeig doch mal deinen Beutel. Mach doch mal den Beutel auf, dass ich da reingucken kann. Und der Mickey wird so ein bisschen rot im Gesicht und sagt, Lubo, das geht gerade nicht, weißt du, ich habe so Bauchschmerzen und ich muss da meine Hand lassen, die kann ich aber nicht wegnehmen. Und ihr könnt den Lubo verstehen, ne? Der Lubo kratzt sich so am Kopf und sagt, so zu sich selber, da stimmt doch irgendwas nicht, der Mickey hat doch ein Geheimnis, das ist so gemein, der wollte doch mein Freund sein und der hat trotzdem ein Geheimnis. Und dann geht der Lubo so aus dem Zimmer raus und hüpft nach draußen und dann hüpft er durch den Wald und ist ganz sauer und seine Freunde rufen ihm zu und er hört gar nicht, sondern der ist so richtig sauer, dass der Mickey ihm das Geheimnis nicht verraten hat. Und abends kommt der Lubo zurück und da kommt die Mama aus der Tür raus und sagt, oh Lubo, schön, dass du da bist. Ja, lass mich in Ruhe. Oh, sagt die Mama, was ist denn mit dir? Der Mickey hat Geheimnisse. Ja, hat der Mickey Geheimnisse? Ja, der hat versprochen, dass er keine hat und er hat doch Geheimnisse. Und der Lubo ist ganz sauer auf den Mickey. Und die Mutter sagt, ach weißt du, wir versuchen morgen mal mit dem Mickey zu reden. Vielleicht verrät er uns ja das Geheimnis. Aber jetzt gehst du erstmal schlafen. Und der Lubo, der knurrt ganz doll so. Und der ist ganz sauer. Und dann geht er in sein Bett. Und er guckt den Mickey gar nicht an, denn die haben ja zusammen ein Zimmer und der Mickey schläft auch schon. Oder zumindest tut er unter der Decke so, als wenn er schläft. Und der Lubo, der kann eine ganze Zeit lang nicht einschlafen. Die halbe Nacht liegt er wach und dann am nächsten Morgen liegt der Lubo so in seinem Bett und irgendwas fasst ihm an den Fuß an. Und der Lubo denkt, was ist denn das da an meinem Fuß? Oh, ich bin noch ganz müde. Und plötzlich zwickt es ihm so am Fuß. Und der Lubo schreckt hoch, was ist denn los? Und auf einmal steht die ganze Familie im Raum. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lubo. Und der Lubo steht da und sagt, Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe meinen Geburtstag vergessen. Und der Mickey, der geht so zum Lubo hin und guckt ihn so ganz schuldbewusst an. Und dann fasst er so in seinen Beutel rein. Und dann holt er einen knallroten Ball raus. Und der Lubo steht da ganz erstarrt und sagt, ist der für mich? Der Mickey grinst und sagt, ja, ich habe mein Taschengeld gespart. Den wolltest du doch schon immer haben. Den konnte ich dir doch gestern nicht zeigen. Dann wäre es doch keine Überraschung mehr gewesen. Und dann gibt der Mickey dem Lubo den Ball und der Lubo strahlt über das ganze Gesicht. Oh Mann, hätte ich nur dran gedacht, dass es ja mein Geburtstag ist, dann wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Und die beiden hüpfen raus und die spielen den ganzen Tag mit dem roten Ball. Und am Abend kommt der Lubo zurück und die Mutter guckt den Lubo an und sagt, na, ist wieder alles in Ordnung? Ja, Mama, das war ein ganz schöner Schreck. Ich habe echt gedacht, der Mickey hat Geheimnisse vor mir und will nicht mehr mein Freund sein. Aber jetzt ist wieder alles super. Und an der Geschichte kann man auch sehen, dass man ja nicht, vielleicht nicht immer so misstrauisch sein muss, wenn jemand mal ein kleines Geheimnis hat. Vielleicht hat er ja auch ein Geschenk für uns vorbereitet. Ich wünsche euch noch einen schönen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr so Geschichten kennt, die zwischen Mickey und Lubo, da ist es noch sehr lustig, wenn es um einen roten Plastikball gibt, wo dann am nächsten Tag schon wieder klar ist, dass es keine Geheimnisse gibt. Aber manchmal manövriert man sich auch als Erwachsener in solche Situationen rein. Da fragt man den anderen plötzlich irgendetwas und man merkt schon an der Reaktion des anderen, der ist ein bisschen angekratzt und man schaukelt sich so ein bisschen hoch, weil man sich doch nicht die Blöße geben will und hin und her und schon ist man auch in einem Streit. Und die Frage ist, kann die Beziehung bestehen bleiben? Wird die Beziehung bestehen bleiben? Und das ist ganz unabhängig davon, ob ich an Jesus glaube oder nicht glaube. Alle Menschen auf dieser Welt erleben sehr oft in ihrem Leben immer wieder diese Anspannung und die Frage, kann die Beziehung zum anderen halten? Ist die Freundschaft fest genug? Ist meine Ehe fest genug? Ja, ist vielleicht auch das Band der Familie fest genug, um auch solche Fragen und scheinbare Vertrauensmissbrüche auch zu überstehen und festzuhalten? Und die Frage, die wir uns als Menschen stellen, muss sich vielleicht auch Gott stellen und uns fragen, ist denn die Beziehung zu den Menschen fest genug? Wird die Beziehung zwischen uns und Gott denn bestehen bleiben? Ich möchte gerne mit euch über einen Text nachdenken, der im 2. Korintherbrief steht und dort im 13. Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt das an die Gemeinde in Korinth, im 2. Korinther und dort der Vers 5. Dort steht, prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt, dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Das ist sicherlich nicht der Anfang des Briefs an die Korinther. So fängt man ja auch keinen Brief an, ne? Junge, prüf dich. Aber der Paulus hat den Eindruck, dass er der Gemeinde das mal sagen muss. Prüft euch. Und ich weiß nicht, wie es euch so mit Prüfungen geht. Der Stefan hat heute in der Sabbatschule so ein bisschen was erzählt darüber, dass er nicht so gerne Prüfungen nachschaut, schriftliche Prüfungen, weil das auch immer sehr lästig ist, andere zu prüfen und zu gucken, was denn andere so wissen. Wie empfindet ihr das für euch und euer Leben, wenn ihr geprüft werdet? Ich weiß nicht, ob ihr so Prüfungen in eurem Leben gerne gemacht habt. Wie war das bei eurer Führerscheinprüfung, als die gemacht wurde? Wie war das in der Schule mit euren Prüfungen? Es gibt Leute, die haben furchtbare Angst davor, geprüft zu werden. Andere Leute gehen da mit einer gewissen Leichtigkeit hinein, sodass man gar nicht weiß, ob sie wirklich verstanden haben, was da eigentlich passiert. Aber Prüfungen sind eigentlich immer etwas Unschönes, weil die Natur der Prüfung ja eigentlich ist, dass jemand anders mich prüft oder wir jemand anders prüfen. Das ist ja eigentlich so das, worum es bei Prüfung geht. Der Paulus spricht hier aber von etwas anderem. Er sagt, prüft euch selbst. Prüft euch selbst. Und die Frage ist, wie viel Sinn macht das denn, wenn man sich selber prüft? Also ich kann mich daran erinnern, so in der Schule, wenn ich meine Deutschaufsätze nachgeguckt hätte, wären die alle besser gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie das so bei euren Klassenarbeiten gewesen ist. Ja, ich hatte immer so den Eindruck, der Lehrer hat nicht wirklich verstanden, was ich eigentlich von ihm wollte. Und der Lehrer hat wahrscheinlich auch bei sich gedacht, naja, der hat auch nicht verstanden, was er selber wollte, ja, bei dem, was er da manchmal geschrieben hat. Und von daher ist es sicherlich sehr schwierig, auch sich selber zu prüfen, weil man braucht schon ein gewisses Maß auch an Selbstkritik. Zu sagen,
ich kann auch was verkehrt gemacht haben. Ich kann vielleicht auch mal auf dem Holzweg sein. Und da ist es auch nicht hilfreich, wenn man von seinem Wesen her jemand ist, der sagt, oh, ich habe alles verkehrt gemacht. Ich mache alles verkehrt in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie ich was richtig machen soll. Es geht ja nicht darum, sich eine Schuld zuzuweisen, die man vielleicht gar nicht hat. Oder eben davon zu reden, dass man gar nie eine Schuld hat. Sondern es geht ja bei der Prüfung darum, mit objektiven Augen etwas sehr Subjektives zu bewerten. Und das ist natürlich eine große Meisterschaft, die Paulus hier auch von uns verlangt und auch von der Gemeinde in Korinth verlangt. Er sagt, prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Und jetzt kommen wir auch schon der Sache näher, warum es kein anderer tun kann. Weil es geht hier nicht um einen bestimmten Sachverhalt, ja, eine mathematische Aufgabe, deren Ergebnis man immer und immer wieder nachvollziehbar nachrechnen kann und zu der es Regeln gibt, wo man anwenden kann und dann am Ende sieht, ja, das stimmt so oder nein, es stimmt so nicht. Sondern Paulus sagt hier, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Und unser Glaube ist etwas zutiefst Persönliches, etwas zutiefst Subjektives. Kein anderer auf dieser Welt kann euren Glauben so sehen und erleben und spüren und wahrnehmen wie ihr selbst, wie wir selber. Und Paulus sagt, und trotzdem, auch wenn es so etwas Privates ist, braucht dieser Glaube auch eine Prüfung. Warum denn? Das griechische Wort für Glaube heißt Pistis. Pistis heißt nicht nur Glaube, sondern ist das gleichzeitig das griechische Wort auch für Vertrauen. Und wenn der Grieche von Pistis spricht, dann meint er eben auch dieses glaubenvolle Vertrauen oder dieses vertrauensvolle Glauben, was man so, wenn man es ein bisschen rumdreht, auch so hinpackt. Das bedeutet also, es geht hier nicht nur einfach an irgendetwas zu glauben, ja, im Sinne von, ich bin sehr leichtgläubig, mir musst du nur was erzählen, dann glaube ich das schon, sondern es geht hier auch um einen Glauben, der gefußt ist von Vertrauen. Und wir wissen, dass wir wahrscheinlich nicht zu allem wirklich Vertrauen haben. Ich weiß nicht, wenn bei euch jemand an der Tür klingelt, ja, und da steht ein Mann vor euch, den habt ihr nicht bestellt, von dem wisst ihr nicht, dass der kommen wollte, den kennt ihr nicht, ja, was denkt ihr da als allererstes? Ja, was willst du denn? Ja, da kommt uns doch nicht zuerst der Gedanke, oh, den lade ich aber mal zu mir herein, vielleicht möchte er mit mir eine Tasse Kaffee trinken. Auf die Idee kommen wir gar nicht, weil wir haben keine wirklich vertrauensvolle Beziehung zu diesem Menschen. Hier geht es darum, dass Paulus sagt, ihr habt aber eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott selbst. Und in dieser Beziehung zu Gott selbst spielt das Vertrauen eine große Rolle. Und um diese Beziehung des Glaubens auch aufrechtzuerhalten, braucht man bestimmt auch ein paar Dinge, die helfen, daran festzustellen, ob der Glaube wirklich noch intakt ist. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was für mich wichtig wäre, und ich möchte euch gern daran teilhaben lassen. Vielleicht ist das auch in eurem Glauben vielleicht auch etwas, was wichtig sein kann. Ich merke, dass Vertrauen Nahrung braucht. Was bedeutet das? Vertrauen braucht Nahrung, das heißt, dass es da etwas gibt, ein Erlebnis, irgendetwas in meinem Leben, was mir sagt, das Vertrauen, ja, das Zutrauen zu jemandem ist gerechtfertigt. Im Grunde genommen, am besten ist es, eine Erfahrung zu haben. Wenn ihr einen Menschen trefft, den ihr nicht kennt und er sagt, vertrau mir mal, wird schwierig, oder? Weil ich weiß nicht, was ist das für ein Mensch? Ist das Vertrauen zu ihm gerechtfertigt? Anders ist es wahrscheinlich, wenn unser Ehepartner uns fragt. Da weiß ich sofort, ob ich ihm vertrauen kann oder nicht vertrauen kann, weil ich lebe schon eine so lange Zeit vielleicht mit ihm zusammen, dass wir vieles schon erlebt haben miteinander und ich weiß, ich kann ihm vertrauen oder vielleicht in bestimmten Sachen, wenn es um Pünktlichkeit geht, vielleicht kann ich ihm auch nicht vertrauen, auch wenn er sagt, vertrau mir mal. Ja, bestimmte Dinge kann man einfach dann wissen, weil man die Erfahrung gemacht hat. Und Erfahrung ist eine der wichtigsten Nahrungsquellen für Vertrauen. Und jetzt können wir uns vorstellen für unseren Glauben, wie wollen wir wissen, ob unser Glaube wirklich noch auf Vertrauen fußt, wenn wir keine Erfahrungen mit Gott machen? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Wann war eure letzte Erfahrung mit Gott? Wann war das? Das ist keine echte Frage, ihr müsst jetzt nicht antworten, aber ich möchte gerne, dass ihr einmal darüber nachdenkt. Wann würdet ihr sagen, das war eine echte Erfahrung, die habe ich mit Gott gemacht? Ich will euch gar nicht absprechen, dass ihr nicht solche gemacht habt. Ja, aber ich sage, ihr müsst einmal überlegen, wie viele sind das denn? Und wenn man mal so die Summe zusammenrechnet, so ist es mir jedenfalls gegangen, komme ich zu dem Ergebnis, dass ich sagen muss, ein paar mehr Erfahrungen wäre auch schön gewesen. Ein paar mehr Erfahrungen mit Gott würden wahrscheinlich mein Verhältnis zu Gott auch noch ein bisschen vertiefen. Und warum passiert das nicht? Warum machen wir keine Erfahrung? Fehlt uns die Zeit? Ich glaube, wir haben wie alle Menschen auch 24 Stunden. Ist in unserem Leben nichts los? Ist jemand von euch ohne Betätigung und ohne Erlebnisse den Tag über? Ich glaube nicht. Die Frage ist nur, wie bewerte ich das, was in meinem Leben passiert? Und wie gehe ich an die Aufgaben heran? Wie kann etwas Außergewöhnliches in meinem Leben passieren, wenn ich gar nicht die Möglichkeit gebe, dass etwas Außergewöhnliches passieren kann? Vielleicht fragt ihr euch, warum noch nie jemand bei euch an die Tür geklingelt hat, euch ins Auto gesteckt hat, mit euch zum Flugplatz gefahren seid und vielleicht mit dem Hubschrauber irgendwo hingeflogen seid und ihr dann mit dem Fallschirm abgesprungen seid. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das keiner mit euch macht? Da gibt es sicherlich ein paar gute Gründe für, oder? Weil wir nie auf die Idee kommen würden, uns überhaupt solche Freunde auszusuchen, die sowas machen. Ja, da hätten wir wahrscheinlich Angst vor. Wir wären gar nicht vorbereitet. Wir hätten keinen Fallschirmsprungkurs jemals abgeschlossen, ja, dass uns jemand überhaupt in so eine Situation reinbringen kann. Und genau das ist es im Glauben auch. Ja, wenn wir uns nicht für das Außergewöhnliche auch ein Stück vorbereiten in unserem Leben, wie will Gott das Außergewöhnliche auch geschehen lassen in unserem Leben, was gleichzeitig auch Nahrung für unsere Beziehung ist? Vielleicht sagt ihr, ich bin ganz zufrieden mit dem, was so in meinem Leben und in meiner Beziehung zu Gott passiert. Dann sei zufrieden damit, das ist in Ordnung. Es geht nicht darum, dass was besser oder schlechter ist, sondern ich möchte euch erzählen, was so meine Gedanken dabei sind. Weil ich denke einfach, dass Vertrauen genährt wird durch Erfahrung. Und Erfahrung mache ich dann, wenn ich aus dem heraustrete, was ich so erwarte, was so erwartungsvoll da ist. Wenn ich morgens die Tür aufmache, erwarte ich, dass mein Fußweg da ist. Ja, spannend wäre es, wenn ich mal die Tür aufmache und plötzlich wäre eine Baustelle vor meiner Haustür und ich wüsste das gar nicht. Das wäre überraschend, das wäre eine Erfahrung. Das würden wir wahrscheinlich überall erzählen, wie erschrocken ich mich habe. Ja, und wie gleichsam auch toll es war, dass mich das nicht aus der Bahn geworfen hat für diesen Tag. Und vielleicht an diesem profanen Beispiel auch zu sehen, wie ist das mit den Dingen, die Gott uns zeigen kann, wenn wir ein bisschen unser Leben öffnen und ihm vielleicht ein bisschen Raum geben. Ich glaube, dass vertrauensvoller Glaube Nahrung braucht, die in Erfahrung besteht. So eine Beziehung, die im Vertrauen da ist, glaube ich, braucht als zweites auch einen Rahmen. Ich habe für mich mal so gesagt, rahmenlos ist auch gottlos. Weil wenn du keinen Rahmen hast, weißt du auch nicht, wo du bist und wo du dich befindest. Und wie willst du dich orientieren, auch in der Beziehung, wenn du nicht weißt, woran du bist? Wenn du nicht weißt, wie der andere denkt, wenn man nicht so ein gewisses Handlungsrahmenabkommen hat. Ich weiß nicht, wenn ihr mal eingeladen seid, ja, wir als Ruth und ich nach Bad Salzuflen gezogen sind, sind wir kurze Zeit danach mal eingeladen gewesen bei den Nachbarn, allen zusammen. Ja, da war die ganze Straße, unsere Straße ist ja nicht so groß, ja, wir haben uns dann beim Nachbarn getroffen nachmittags, und haben dort mal so zusammengesessen, um sich kennenzulernen und so ein bisschen gemütlich zusammenzusitzen. Es war schon interessant, was so Gefühle in mir hochkamen. Ja, so zu sagen, was sind das für Leute? Ja, worüber werden die reden? Ja, was machen die wohl für Witze? Oder sind das Leute, die gar keine Witze kennen? Oder denken die in ganz andere Richtung? Was haben die für politische Auffassungen? Ja, vielleicht sind das ausländerfeindliche Leute. Ja, wer weiß schon, wenn man da nicht so hinkommt. Man macht sich so seine Gedanken. Man weiß nicht so wirklich genau, was kann man von den Leuten erwarten. Und dann kommst du dahin und merkst plötzlich so, wenn du eine gewisse Zeit mit ihnen verbringst, dann weißt du schon, wie du die Leute so ein bisschen einschätzen kannst. Dann weißt du, was du mit wem machen kannst, dann weißt du auch, mit wem du sprechen kannst. Und ich glaube, dass es in der Beziehung zu Gott genauso ist. Dass wir das brauchen auch, dass wir uns mit Gott abtasten, dass wir verstehen lernen, wie der andere denkt und dass Gott auch weiß, wie wir denken und danach sich auch ein Stück richtet und einfach auch sieht, indem er uns nicht überfordert, indem er weiß, wie wir sind. Und unsere Aufgabe ist vielleicht auch, ist diesen Rahmen für uns zu überdenken. Lebe ich noch in dem Rahmen? Weiß ich eigentlich, was Gott von mir will? Weiß ich eigentlich, wie Gott denkt? weiß ich eigentlich, was für ihn wichtig ist, was da schön wäre. Wenn wir eine Freundschaft haben, dann weiß ich doch, was mein Freund will. Dann weiß ich doch, was er denkt. Dann weiß ich doch auch, womit ich ihm eine Freude machen kann. Und dann tue ich manches auch, was ich vielleicht von selbst für mich nicht tun würde, aber für meinen Freund würde ich es tun. Und ich glaube, dass es in der Beziehung zu Gott auch wichtig ist, so einen Rahmen zu haben, zu wissen, was kann ich tun mit ihm und was nicht. Und das Dritte, was ich so sehe, ist, dass man gemeinsame Werte braucht, die einem wichtig sind. Punkte, um die sich das Leben so kreist. Wenn ihr mal so eure Freunde anschaut, also ich würde mal vermuten, ja, es gibt ja so zwei Sprüche. Ja, Gegensätze ziehen sich an, ja, und gleich gesellt sich gern. Ich höre das immer wieder so in der Eheberatung, ja, diese beiden Sprüche kommen dann von den zukünftigen Ehepaaren immer wieder mal und so, ja, gleich und gleich gesellt sich ja gern oder ja, ja, wenn ich sage, na, das passt aber nicht, ja, Gegensätze ziehen sich an. Aber was ist denn die Wahrheit? Was ist denn die Wahrheit? Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Was ist denn das Richtige? Ich glaube, dass man durchaus interessant findet, dass der andere, das andere Gegenüber ganz anders ist. Oder? Das fasziniert mich auch an Gott. Der ist so ganz anders als ich. Der muss nicht schlafen, ja, der ist überall, der weiß alles, ja, der regt sich nicht auf, ja, der kann ganz cool und locker bleiben, der hat die Macht, alles zu tun, was er will, ja, und er gibt sich trotzdem mit mir ab. Gott ist so ganz anders als ich. Und wenn ihr euch mal überlegt, wie ihr sein würdet, wenn ihr Gott wärt, ich weiß nicht, ob ihr dann vielleicht ganz anders seid, ja, was so unser menschliches Hirn hervorbringen kann. Und wenn man Gott so ganz anders hat, dann kann man schon sagen, Gegensätze ziehen sich an. Ja, ich finde das interessant. Ja, und vielleicht findet Gott das auch interessant für sich. Ja, einfach mit Menschen, mit begrenzten Geschöpfen, die er geschaffen hat, auch in eine Beziehung zu treten. Aber was ist dann mit gleich und gleich gesellt sich gern? Ich glaube, dass es auch dort im Handeln zum Tragen kommt. Denn Gott liebt es, mit uns Menschen etwas gemeinsam zu tun. Er guckt ja nicht nur auf uns herab und sagt, ach, das ist aber schön, dass ich da Menschen geschaffen habe, aber ich treffe mich im Gottesclub mit den anderen Göttern und mache irgendwas anderes. Ne? Ihr wisst, es gibt keine anderen Götter, das will ich nicht sagen, aber so, er separiert sich ja nicht. Er geht ja nicht weg und sagt, ich mache mein Ding und ich lasse mal euers machen. Sondern Gott hat ja ein Interesse daran, in der Beziehung zu sagen, ihr seid nicht nur unterschiedlich, aber ich möchte etwas gemeinsam mit euch tun. Und genauso ist es doch auch in der Ehe oder in der Freundschaft, dass man sehr unterschiedlich sein kann und trotzdem braucht man es, dass man etwas Gemeinsames tut. Ja, sei es, dass man zusammen Sport treibt, dass man ein gemeinsames Hobby hat, dass man vielleicht auch ein gemeinsames Lebensziel hat, dass man vielleicht gegen einen gemeinsamen Widerstand kämpft. Auch damit sind Freundschaften oft verbunden und zerbrechen, wenn dieser Widerstand plötzlich nicht mehr da ist. Und wenn ich mir das so anschaue und sage, diese Werte, die da sind, was man so braucht, dann stimmt beides. Gegensätze ziehen sich an, ja, Gott und wir ziehen uns an und wir brauchen es auch, dass wir uns zusammen gesellen. Und da ist die Frage, was tun wir in unserem Leben dafür, dass wir so eine Ebene mit Gott schaffen? Dass wir gemeinsam mit Gott so eine Ebene finden, wo wir gemeinsam etwas tun können. Sicherlich können wir nicht in der gleichen Liga spielen wie Gott selber, aber wir können doch auch Zeit mit ihm verbringen und einfach auch Dinge tun, von denen er sagt, dass sie auch gut sind. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, um zu zeigen, wie eine vertrauensvolle Glaubensbeziehung zu Gott aussehen kann. Und wenn ich mir das so vor Augen halte, diese drei Punkte so, dass ich Nahrung brauche, also Erfahrung mit Gott brauche, dass ich einen Rahmen brauche und auch Werte brauche, worum es da geht, und sehe, dass Paulus sagt, prüft euch an dem Punkt. Da muss ich für mich sagen, ich muss schauen, wie kann das sein? Weil Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Er fragt nochmal nach. Ja? Er sagt, prüft euch, ob eure Beziehung in Ordnung ist oder merkt ihr gar nicht mehr, dass Gott unter euch lebt? Und hier ist es ein bisschen knifflig. Im griechischen Text steht hier ein Begriff, der zweierlei bedeutet. Vielleicht steht es in euren Bibeln auch ein bisschen anders. Bei mir steht es hier, unter euch Christus nicht mehr zu finden ist. In manchen Bibeln steht auch in uns oder in euch Christus nicht mehr zu finden ist. Das ist nicht falsch übersetzt, sondern das griechische Wort lässt beides zu. Das kann sowohl in euch wie unter euch bedeuten. Und das ist nicht so, dass Paulus hier sehr schwammig sein möchte. Er möchte uns das nicht zugestehen und sagen, du kannst dir aussuchen, wie du es verstehen willst, sondern Paulus meint hier wirklich auch beide Aspekte. Er sagt, ist denn Christus in uns zu sehen und ist Christus auch unter uns zu sehen? Und hier kommen wir zu den beiden Komponenten unseres Glaubens. Und wenn wir ehrlich sind, wir als Menschen haben meistens immer einen Favoriten. So habe ich das erlebt, jeder von uns hat so einen Favoriten. Ja, so entweder ist es so diese Beziehung zu Gott, die in mir drin passiert, die mag ich besonders gerne. Ja, das Gebet, das sich in die Stille zurückziehen, das Genießen in der Natur, meine persönliche Beziehung zu Gott bauen. Und das meint Paulus hier auch. Er sagt, ist davon noch was zu sehen in deinem Leben? Und dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, Gott in mir ist zu sehen. Ja, ich bete jeden Morgen, ja, ich versuche in der Bibel herauszufinden, was Gott für mein Leben will. Ich tue das alles aus Überzeugung und nicht aus Pflichtgefühl. Und du wirst Ja sagen dazu. Und dann sagt der Paulus, aber was ist mit Christus unter euch? Und oft stelle ich fest, dass gerade Christen, die so sehr in sich gezogen sind, ja, auch durch ihren Charakter und auch durch ihr Wesen, was sie so sind, dann meistens auch sehr abgeschieden von anderen Leuten leben. Nicht einsam, sondern einfach auch ihren Glauben nicht mit anderen teilen und nicht teilen wollen und manchmal auch nicht teilen können. Und genauso gibt es den Fall auch umgekehrt, dass es Leute gibt, die ihren Glauben überall und mit jedem teilen und nicht mehr die Ruhe finden, auch in sich selbst, auch in der Einsamkeit mal mit Gott eine Beziehung zu machen. Und Paulus möchte gerne hier diese Spannung nicht auflösen. Er sagt, es geht nicht darum, sich auf eins festzulegen, was ich vielleicht lieber mag und mich dann zu konzentrieren und zu sagen, ich mache lieber die Beziehung, die Gott in mir drin ist, ja, die will ich stark machen und das andere ist nebensächlich. Oder umgekehrt zu sagen, ich muss doch meinen Glauben überall durch die Welt verbreiten und naja, das Chaos, was in mir herrscht vielleicht, das wird Gott mir dann schon vergeben, das passt dann schon irgendwie. Paulus möchte uns gerne sensibel machen dafür, dass die Realität unseres Glaubens beides beinhaltet. Die Spannung, wie mein Glaube in mir drin aussieht, und auch die Spannung, wie mein Glaube nach außen wirkt und nach außen aussieht. Und wenn ich mir das so anschaue, wie er dann am Ende sagt, ich hoffe aber, dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Dann sagt er, wenn ihr merkt, da fehlt es, dann habt ihr diese Prüfung nicht bestanden. Was löst das bei euch aus? Zu sagen, sind wir dann nicht gerettet? Das hat Paulus nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr haltet dieser Prüfung nicht stand. Aber er hat nicht gesagt, ihr seid dann Verlorene und seid keine Kinder Gottes mehr, sondern das möchte Paulus auch gar nicht. Paulus kommt gar nicht auf die Idee, uns an den Punkt zu bringen und daran zu zweifeln, ob wir noch Kinder Gottes sind oder nicht. Das ist gar nicht sein Ding. Sondern Paulus möchte gerne, dass wir darüber nachdenken, wie wir es ein bisschen besser machen können in unserem Leben. Wie wir ein bisschen tiefer in unserem Leben eintauchen können in der Beziehung zu Gott. Und wie wir vielleicht mit unserem Leben auch ein bisschen mehr unser Umfeld anstrahlen können, um zu zeigen, dass wir mit Christus leben. Das ist das, was Paulus gerne möchte. Er zweifelt nicht daran, dass wir Gottes Kinder und gerettet sind. Und ich hoffe, dass ihr das auch nicht tut, dass ihr an euch zweifelt, dass ihr Gerettete seid. Aber das, was Paulus hier gerne möchte, ist, und deswegen ruft er nicht auf, prüft euch gegenseitig. Es geht hier nicht darum, nach bestimmten Maßstäben jemand anders zu prüfen. Es geht darum, hier sein eigenes Herz in die Hand zu nehmen und zu überlegen, ist mein Glaube wirklich ein vertrauensvoller Glaube? Ist er genährt worden durch die Erfahrung, indem ich mein Leben öffne? Ja, dringt Christus in mich selber ein? Kennt er meine Tiefen? Weiß er um das, was mich wirklich bewegt? Er weiß es, aber habe ich es ihm auch gesagt? Und dringt er auch in mein Handeln ein, so außerhalb meiner Mauern? Wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich im Alltag bin, kann ich auch da sagen, dass Christus mein Handeln bestimmt? Und Paulus sagt, das ist das, was ich euch ans Herz legen möchte. Prüft euch, überlegt euch, ja, reflektiert euch, Denkt über euch selber nach. Niemand wird euch verurteilen. Niemand wird euch euren Glauben zu Gott absprechen. Aber er sagt, es ist ganz wichtig, dass wir nicht mit dem stehen bleiben, wo wir gerade sind, sondern der Glaube ist etwas Vertrauensvolles, was wachsen muss. Weil wenn es nicht wächst, verkümmert es, wie bei jeder anderen Pflanze auch. Und ich finde das schön, diesen Gedanken, den Glauben als Pflanze zu sehen, der immer größer wird, der nicht irgendwo ein gewisses Niveau erreicht und dann irgendwo stagniert, sondern vielleicht so ein bisschen wie Efeu ist, ja, der sich überall festkrallt im Leben und irgendwann das ganze Haus bedeckt und vielleicht auch alle Fläche, die er erwischen kann. Ich würde mir wünschen, dass unser Glaube so belastbar ist und vielleicht uns auch Mut macht, so für den Alltag. Amen.